Jetzt aber, bitteschön, haben Sie das Wort.
Vielen Dank. Es war jetzt ein bisschen hektisch, ich hatte den Computer vergessen im Auto auf der schönen Hauser. Ich muss kurz einmal umgekehrt und habe den geholt, weil man kann technisch nicht wissen, was hier passiert. Also deswegen war es ein bisschen knapp. So, vielen Dank für die Einführung. Ich sage dann auch noch mal kurz zur Ergänzung was dazu, warum der Vortrag, weshalb. Aber vorher würde ich mal halt richtig sagen, so eine Gliederung, also ein paar Vorbemerkungen noch zur Einstimmung und dann im zweiten Teil zu den technischen Grundlagen, was wir unter Industrie 4.0 oder 4.0 Revolution verstehen in Deutschland immer. Und dann drittens, was macht das in der Wirtschaft? Also nicht nur die Technik, sondern die Strukturwandel und Organisationsform. Und viertens, natürlich klingt etwas angemessen, sondern angerissen sozusagen. Was hat das für gesellschaftliche, also was könnte es für gesellschaftliche Auswirkungen haben? So, damit zu den Vorbemerkungen. Ich will sagen, also es wurde ja gesagt, also ich habe eine wissenschaftliche Laufbahn am Zentral, am ZSW und an der Hochschule für Ökonomie und dort habe ich mich auch mit der Frage technischer Fortschritt und deren Wirkung oder Fortschritt der Produktivkräfte und deren Wirkung auf die Organisationsform und Strukturen beschäftigt. Also das ist ja nichts weiter, die Frage auf der Kombinatsgründung haben wir ja begründet mit der wissenschaftlichen Definition, die zu verbinden mit den Vorzügen des Sozialismus etc. Das ist natürlich ein bisschen sehr allgemein, ich wollte es also ein bisschen genauer wissen. Und dann mündete das damit, also zum Beispiel habe ich dann ein Buch geschrieben, Die Fabrik 2000, das ist genau das, was man heute, also das veraltet, ich mache jetzt keine Reklame, sondern ein Chancen, Grenzen und Wege der Automation, also die damals haben wir CAD/CAM und SIM und alles so und ich wollte es verstehen und dann habe ich das, aber das ist veraltet, das ist jetzt, sind aber Dinge drin, die damals schon geweissagt sind, heute noch nicht verwirklicht und anders sind revolutionär weiter. Und in der Wendezeit, will ich mal sagen, war mir klar eigentlich, dass die Kombinate nicht in allen Zweigen bestehen bleiben. Also Christian Lüft wird sich erinnern, es gab die Absicht, eine Wirtschaftsreform zu machen. Der Verlag, die Wirtschaft wollte eine Reihe herausgeben, Beiträge zur Wirtschaftsreform. Hier steht jetzt drin, Beiträge zur Wirtschaftsfragen, haben sie umformuliert, weil. Und dann habe ich, das Buch war im Januar fertig, das Manuskript, moderne Unternehmensorganisation. Im Grunde zu sagen, mal frei von irgendwelchen Prämissen, was sind moderne Unternehmen weltweit sozusagen, was sind große Konzerne, was sind die kleine strukturiert, weil mir klar war, die Kombination der Leichtindustrie in anderen Zeichen werden so nicht geschehen sein. Also im November haben wir, Dezember hat er das konzipiert, im Januar fertig, aber der Verlag hat bis Ende des Jahres dann gebraucht und dann hat es natürlich das Buch niemand mehr gebraucht. Ja. Das ist so ein bisschen mit der Hintergrund mit dieser Frage und was Frau Kurze gesagt hat, wir haben uns dort immer mit so einer kleinen Gruppe Analyse des westlichen Management beschäftigt und das habe ich alles gesammelt und irgendwann haben wir dann im Gabler Verlag das Buch gemacht, Klassiker des Managements. Also sozusagen von Alfred Taylor über General Motors, wie der dann strukturiert hat. Bis eben zur heutigen, also nicht irgendwelche Theorien, die irgendwo schweben, sondern die auch praxiswirksam geworden sind. Also das ist jetzt keine Reklame, weil die Bücher können Sie dort mal kaufen, die sind alle antiquarisch. Aber ich wollte so ein bisschen meinen beruflichen Hintergrund, das war also der wissenschaftliche Hintergrund, wie er dann auch dann nach der Wende sich fortgesetzt hat. Und nach der Wende habe ich eben eine Beratungsfirma gegründet und in Chemnitz gibt es eine Firma, die sich nur um Gesetze, Beziehungen kümmert und innovative Projekte. Und dort haben wir dieses Projekt auf die Beine gebracht. Also Future Tech, ein Zukunftsmodell für Traditionsbranchen in der vierten industriellen Revolution am Beispiel der Textilindustrie. Und die Textil- und Bekleidungsindustrie ist die Branche, die am meisten geschrumpft ist in den letzten 40, 50 Jahren. Also Ende der 60er Jahre waren das, haben wir Deutschland zusammengenommen, DDR, als 1,3, 1,4 Millionen Beschäftigte. Heute haben wir noch knapp 100.000. Ja? Also das sind irgendwas, was 7% oder was übrig ist. Aber die These ist, unter den künftigen Bedingungen wird es möglich sein, aus der global abgewanderten Wirtschaft wieder was zurückzuholen und die Zukunftsfähigkeit zu begründen. Das ist eigentlich die These, das ist das Projekt. 45 Millionen. Heute Vormittag war gerade eine Beratung im Bundesministerium für Forschung. Ich bin noch etwas innerlich, es war, ja, kann ich jetzt nicht ausführen, es ist viel Bürokratie dahinter. Also es war sehr anstrengend. Aber das ist so, da bin ich also mit diesem Projekt dann auf dieses Problem gestoßen. Und der dritte Teil meines Lebensabschnitts ist so da, wenn man in Rente geht und sich vornimmt, jetzt hast du ein bisschen mehr Zeit, jetzt widmest du dich wieder Fragen, du warst ja mal Wissenschaftler. Und dann bin ich eben oft auch zu Veranstaltungen gegangen, Rosa-Luxemburg-Stiftung, Hedda Panke, wie auch immer. Und eigentlich habe ich mich oft geärgert, weil große Themen, Transformation, die große Krise und was für sich um die Produktivkräfte spielten im Grunde keine Rolle. Und ich sage, gut, man kann ja die Theorie ändern, kann sagen, das werfen alles über Bord, aber da muss man was anderes sagen. Da muss man sagen, wie bewegt sich die Geschichte? Und mein Verständnis ist nach wie vor, und das ist nicht nur ein marxistisches Verständnis, dass sich die Geschichte natürlich durch die Produktivkräfte in hohem Maße bewegt. Das ist ein Motor in der Entwicklung. Und das hat mich also bei vielen Dingen geärgert. Und mit dem Projekt und anderen, die ich beschäftigt habe, dann mache ich daraus das Beste und mache daraus einen Vortrag. Also so viel zur Vorbemerkung. Damit komme ich zum ersten Punkt. Das gehört noch zu den Vorbemerkungen. Also wenn ich sage, bei den Linken, bei den Diskussionen, hier wurde es mal bei Helle Panke wurde es gesagt, also spielen eigentlich keine Rolle. 2008, ich war auch dort in dem Vortrag. Oder nehmen wir vor kurzem in der Zeitschrift Marxistische Erneuerung, alle reden von der digitalen Revolution hier nicht. Also geht jetzt die Diskussion über den technischen Fortschritt oder den Fortschritt der Produktivkraft bei den Linken vorbei. Interessiert mich das nicht oder so. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es hat mich so bewegt. Ich könnte jetzt viele Beispiele, da sind nur wenige ausgewählte. So, damit zum zweiten Teil, zu den technischen Grundlagen der vierten industriellen Revolution oder Industrie 4.0, ich erkläre die Begriffe gleich. Und das ist jetzt nur, wie man das in Deutschland versteht. Ja? In anderen Ländern versteht man es anders. Aber der Grundinhalt ist doch trotzdem gleich. Also die offizielle Theorie ist so, dass man vier Etappen hat der vierten industriellen Revolution. Die erste kennen wir. Die zweite wäre die wirkliche Massenproduktion, also Henry Ford, Fließband etc. Die dritte, das was ich sagte, so waren wir 70er Jahre, flexible Automatisierung, Ketten etc. Und heute die industrielle Revolution mit Basis von Cyber-Physical System, erkläre ich gleich. Das ist sozusagen in Deutschland die gängige Darstellung. Aber in anderen Ländern macht man das anders. Gibt es das Buch von Jeremy Rifkin, die dritte industrielle Revolution, und es gibt das führende von den Amerikanern, und sie haben es die zweite industrielle Revolution. Ich habe aber auch schon Wirtschaftshistoriker getroffen, die haben gesagt, es hat noch nie eine industrielle Revolution gegeben. Also man kann alle machen. Also da geht es auch nicht um die Nummerierung, sondern es geht darum, dass wir, glaube ich, schon in der Zeit leben, ob man das digitale Revolution nennt oder industriell, die einen Umbruch in den Produktivkräften mit sich bringt. Und da sind wir mittendrin. Das ist eigentlich der Kern. Und was ist denn die Basis des Ganzen? Die Innovationstreiber dieser vierten industriellen Revolution. Das eine ist die Zunahme der Leistungsfähigkeit und der Anzahl von Computern oder von Software integrierten Systemen oder wie auch immer, wie man das nennen mag. Und das wissen wir ja schon, wir haben nicht nur ein Laptop oder einen Computer, sondern wir haben ein Handy, ein Smartphone, das ist eigentlich auch ein Computer. Oder wir haben ein Auto, Computerleistung, also der Computer integriert sich in die Dinge. Er wird immer kleiner, er wird immer leistungsfähiger. Und es gibt dann nicht nur einen Computer, sondern pro Mensch gibt es viele Computer, die umgeben uns. Das hat mit der Leistungsfähigkeit zu tun. Und das zweite ist die Vernetzung. Es wird künftig nicht nur das Internet geben der vernetzten Computer und der Menschen, sondern das Internet der Dinge. Durch die Integration von Computern in die Dinge, in Gegenstände und deren Vernetzung gibt es also eine ganz andere Qualität. Und das wächst sogar der sogenannten Cyberphysical, also Computer oder virtuellen und physischen Elementen zusammen zu einem System. Das in der Produktion, aber auch im Verkehr, im Energienetz etc. Das ist eigentlich die Vision. So, das ist mal die Innovationstreiber und die Basis für das Erste, für die wachsende Leistungsfähigkeit von Computern, ist das sogenannte Moore'sche Gesetz. Und Gordon Moore war lange Zeit Mitgründer der Firma Intel, die also die Mikroprozessoren eigentlich auch Fulton vorangetrieben haben. Und er hat in den 70er Jahren die These aufgestellt, alle anderthalb bis zwei Jahren verdoppelt sich die Integrationsdichte auf einem Chip. Also die Anzahl der Transistoren auf einem Chip verdoppelt sich alle zwei Jahre. Und das hat sich eigentlich bewahrheitet. Ja. Wir sind heute beim 32-fachen oder so. Und das ist ja, die Kurve ist eigentlich falsch. Das ist ja hier immer eine Verdoppelung. Ne? Das ist also keine Gerade, das ist eine exponentielle Kurve, die steil nach oben geht. Und das ist eigentlich die Basis, das kann man dann auch in anderen Grafiken zeigen. Also auch das sind Exponentialkurven, also hier sind es Geraden, aber eigentlich alles exponential. Also die Geschwindigkeit, die Energieeffizienz, alles steigt stark an und wird auch weiter steigen. Natürlich hat die normale Technologie der Mikroprozessoren und so weiter irgendwann mal eine Grenze. Aber es gibt ja in der Ferne schon Quantencomputer, Biocomputer etc. Also neue Technologien bahnen sich ja an. Also ist alles deutet darauf hin, dass sich das weiter fortsetzt, das Thema. Und diese Leistungsfähigkeit können wir natürlich auch anders. Also das ist eine exponentielle Kurve. Ja? Das ist ein ganz anderes Bild. Und Sie sehen, das war die Menschheitsgeschichte der letzten 10 Jahre. Und wir sehen, was sich da geändert hat. Und zwar eigentlich zum Zeitpunkt der ersten industriellen Revolution hat die Bevölkerung enorm zugenommen. Und sie nimmt, also es ist immer eine Betrachtungsweise. Wenn man nur 200 Jahre nimmt, sieht die Kurve ganz anders aus. Aber in 10.000 Jahren sieht es einfach zu steil aus. Ja? Das wollte ich nur mal um zu verstehen. Und so sieht eigentlich mit den Prozessoren oder den Chips, sieht die Kurve auch so aus. Die geht also steil nach oben. Da gibt es ja mal diese Rätsel, also die bekannte Geschichte mit dem indischen König, der dann jemand hat ihm das Schachspiel beigebracht und als dann hat er gesagt, was willst du denn lohnen? Hat er das erste Feld Einkommen reißt und das zweite 2 und das dritte 4. Und wenn der, das hat er nicht leichter als das, aber der ganze Reis der Welt hätte nicht ausgereicht, das 64. Feld zu bestellen. Schon dass die Hälfte des Schachbretts. Während alle Felder Indiens hätte der kriegen müssen. Ja. Und das Tolle ist, wenn man also in der zweiten Hälfte das Spiel spielt, geht es noch steiler nach oben als vorher. So, also man sieht hier diese Kurve und man kann es also auch in Zahlen ausdrücken. Preisentwicklung für ein Gigabyte Festplattenspeicher, also von $437.000 auf $0.05. Ja. In dieser Zeit, das sind ja 33 Jahre sozusagen. Das ist schon eine enorme Entwicklung. Oder um die Leistungsfähigkeit zu demonstrieren, also Watron heißt sein Watt, Watson heißt ja, das ist ein Schreibfehler. Also das ist der Gründer von IBM Watson. Moment, ich hatte hier so ein Ding. Also in 3 Sekunden 200 Millionen Seiten medizinische Fachliteratur. Also ich würde gerne zum Arzt gehen, der den Computer angeschlossen ist, ja, und der seine Diagnose stellt, dass er auf 300 Millionen Seiten Fachliteratur zurückgreift, als Ausgewertung, also nicht Seiten, sondern Ausgewertung. Das kann dieser Computer, das zeigt ja die Leistungsfähigkeit der Technik. So, und letztlich, wenn wir dann zu der anderen Seite kommen, der Vernetzung, dann sehen wir hier die Zahl der Internetnutzer, also das sind schon mal 3 Milliarden, das ist schon mal die Hälfte etwa der Weltbevölkerung, aber die Kurve wird noch steiler werden, weil ja dann eben die Vernetzung der Gegenstände dazukommt, im Produktionsprozess, wo auch immer. Also das wird noch enorm ansteigen, diese Kurve in der Vernetzung. Und wir können auch sehen, hier Zahl vernetzter Geräte steigt exponentiell, also sowohl die PCs, die Smartphones, die vernetzt sind, und die sogenannten Wearables sind die Dinge, die man vielfach bei sich trägt, also die Uhren oder die man direkt bei sich trägt. Die sind die sogenannten Wearables. Das ist eigentlich die Zukunft, dass man also nicht das Handy in der Tasche hat, sie haben also irgendwas Kleines bei sich, wo man multifunktionell da. Aber Sie sehen, das ist eine exponentielle Kurve. Das ist eigentlich die Aussage. So. Dann die Verschmelzung von Computern und Vernetzung, also Cyber Physical Systems, gilt natürlich nicht nur für die Produktion, also für die Zukunftsfabrik, die sogenannte Smart Factory, sondern es gilt natürlich für das Energienetz. Das Energienetz ist hier, dann die Stadt, Gesundheitssystem, das Verkehrswesen etc. Ja, ich habe glaube ich hier ein Bild, also die vernetzte Stadt. Es gibt da schon Konzepte, also im spanischen Santander, wo sie eben, nochmal in dem Parkplatz sind Chips drin, sie sehen, aha, da ist Parkplatz frei, sie stellen sich drauf, das wird automatisch abgebucht, die Parkgebühr. Und also es ist einfach, es gibt keine zentrale Steuerung, sondern es ist ein selbstregulierendes System. Ja? Und da werden natürlich Staus vermieden und es wird die Luftreinhaltung etc. Also das ist eigentlich die Zukunft. So, zurück jetzt zur Produktion, also zur industriellen Revolution. Also was heißt jetzt Smart Factory? Ich habe jetzt mal die wichtigsten Dinge aufgeschrieben. Was ist die Zukunftsfabrik? Also deswegen ist das hier ein großer Unterschied zu der Zukunftsfabrik 2000 und der, wie hier gesagt wird. Also die Produkte steuern den Herstellungsprozess. Also das Produkt fährt an die Maschine oder den Roboter heran und sagt, ich brauche jetzt das. Das ist heute schon Wirklichkeit. Wenn Sie in die Autoindustrie gehen, dann ist ja jedes Auto anders, was da kommt. Jedes Fahrgestell ist anders. Und tritt mit dem Roboter und der Roboter nimmt sich die Werkzeuge und macht dann das und der nächste kommt, dann kommen andere Werkzeuge rein. Also diese dezentrale Selbstorganisation ist da schon Wirklichkeit. So, reagieren in Echtzeit, das ist mir schon schwerer vorstellbar, dass man Marktänderungen sozusagen in Echtzeit in diesen flexiblen Prozess berücksichtigt. Aber das wird sein, weil es eben so, weil es technisch möglich ist. So, eine vernetzte Produktion ist klar, dass je vernetzter es ist, umso mehr kann sich ein einzelner Betrieb auf seine Kompetenzen konzentrieren. Da muss nicht alles haben. Also Kombinate, eigene Zulieferungen, eigene Rationsmittelbau etc. Das ist dann nicht erforderlich, weil sie in der Vernetzung zeitnah und ganz schnell alles liegen. Ja? Das ist eigentlich eine Chance für kleinere. Für die digitale Durchgängigkeit des Engineering, da ständig eine Verbesserung, Einsparpotenzial und Ressourcen sind sehr groß und das Revolutionäre ist eigentlich unten. Losgröße 1 wird eigentlich zum Standard. Ist nicht die Ausnahme, sondern der Standard. Also die absolute Flexibilisierung der Produktion. Und zwar nicht nur Losgröße 1, sondern individuelle Produkte. Also der Kunde bestimmt mit. Ja, bevor das produziert wird, also beim Auto haben wir schon ein bisschen, dass sie konfigurieren, ich will das Getriebe, die Triebstoffe etc. Aber das ist das Baukastensystem. Es gibt ja dann andere, wenn Sie also sich mal digital was ausdrucken lassen, können Sie mir ein Foto schicken, können es konfigurieren und dann wird es ausgedruckt. Das ist eine digitale Technologie oder Musik etc. Und da bestimmen Sie mit und es ist die Losgröße 1. Das wird der Standard sein. Das ist jedenfalls das Ziel. Ja? Also soweit, dass daran kann man messen, wie revolutionär das in der Produktion wirken wird oder wirken soll. Ich nehme mal ein Beispiel für die Smart Factory, die es heute schon gibt. Und zwar die ganz simple Herstellung von Büromöbel. Die HOMAG-Group, das ist sozusagen der deutsche Weltmarktführer von Büromöbelmaschinen, also von Möbelmaschinen, Möbelherstellungsmaschinen, hat in Österreich, die Firma in Österreich, das neue Fabrik hingestellt. 48 Millionen Produktvarianten, das klingt sehr viel. Also da sind natürlich jede kleine Variante, wenn man die multipliziert, kommt man dann auf 48 Millionen. Ja. Aber wichtig ist, die Lieferzeiten haben sich halbiert, die Rüstzeiten betragen nur 1,5 Sekunden und Losgröße 1 ist Standard. Und die Produktivität ist trotzdem gestiegen. So, und der Chef von HOMAG hat dann gesagt, jetzt können Möbelhersteller in Hochlöhnenländern Wettbewerb produzieren. Das ist eigentlich der Effekt. Das wollen wir mit der Textilbranche auch erreichen. Das ist eigentlich ein Vorbild. Ja? Also es gibt es schon und es gibt auch ein Beispiel von, sagen wir mehr aus der Leichtindustrie, also Adidas. Adidas, das waren Schlagzeilen aus dem Handelsblatt. Da haben Mini-Fabriken und so weiter. Produktion in China wird zu teuer. Was machen die? Es gibt also, oder was macht Adidas heute? Eigentlich ist es ein Massenproduzent oder Massenhändler oder Entwickler von Schuhen, T-Shirts, Bällen. Die produzieren ja eigentlich nichts. Das wird alles in China und sonst wo produziert. Sie entwickeln es nur und vermarkten es. Aber die Zukunft ist hier unten. Sie sagen, es gibt also ein gefördertes Forschungsprojekt Speed Factory. Und dort sollen also kleine Minifabriken entstehen, die dort produzieren, wo der Kunde ist. Also weil der Bedarf, vor allem in Bulgarien, ein anderer ist als in Spanien oder in Südamerika. Ja. Und die dort schnell reagieren können, in Kundennähe und flexibel, hochautomatisiert, individualisierte Produkte fertigen. Also dass ich den Sportschuh mitgestalte, muss ich nicht, aber kann. Das ist das Ziel, wird natürlich noch ein Stück hin sein. So, dann kommen wir, dann muss ich das mal sagen, zu den technischen Grundlagen. In Deutschland gibt es ja eine Hightech-Strategie. Und da ist Industrie 4.0 eines der 10 Zukunftsprojekte aus also der alten Hightech-Strategie. Jetzt ist es ein bisschen umgewandelt. Und das ist also etwa 200 Millionen stehen nur dafür zur Verfügung. Es gibt aber eine ganze Reihe Begleitprogramme. Auf der Hannover Messe hat 2011 Frau Merkel das präsentiert. Und es gibt also Umsetzungsempfehlungen, eine Plattform, also wer sich interessiert, auch diese Umsetzungsempfehlungen kann man hochladen im Internet, auf die Seiten, und es gibt diese Plattformen. So, weil, und der Grund, das sage ich gleich, warum ist Deutschland hier besonders engagiert? Weil Deutschland hat von allen europäischen Ländern den höchsten Industrieanteil. Sie sehen das hier absolut, in absoluten Zahlen, erwerbstätige Industrie. Sie sehen, dass in Deutschland das zwar ein bisschen zurückgegangen ist, aber in anderen Ländern ist es viel stärker zurückgegangen. Und der Anteil beträgt etwa 22-23%, je nachdem, was man dazu zählt, an der Bruttowertschöpfung. In Frankreich sind es nur 10%, in den USA auch. Und in einigen diesen Ländern, Frankreich hat jetzt ein großes Reindustrialisierungsprogramm aufgestellt, mit 35 Branchen, die sie fördern wollen, und die USA hat auch ein Programm der digitalen und industriellen Revolution, oder ich weiß nicht genau, wie es heißt, also der Produktivitätssteigerung mit den neuen Mitteln auf den Weg gebracht, also ein Förderprogramm. Also wir sind in Deutschland nicht alleine, aber wir sind ein exportabhängiges Land und so weiter, hauptsächlich Maschinenbau etc. Also deswegen tut die Bundesregierung relativ viel und konzeptionell ist es gar nicht schlecht gedacht, sag ich mal. Ja, also das nur mal zur... So, das ist zu schnell?
Ja, okay. Sie kommen hier ständig Fragen hoch.
Könnte man langsam machen?
Ja,
ich
will
fragen.
Immer ein bisschen. Ja, wir haben Zeit.
So, ich habe jetzt über Deutschland geredet und über Europa. Und es gibt also jemand, ich sage gleich mehr, wer das ist, der schreibt, also er war im Silicon Valley, das ist das Herz eigentlich der digitalen Revolution der Welt, wo die ganzen Konzerne, Google etc. sitzen. Und er war ein halbes Jahr dort und hat gesagt, ja, heute in Deutschland zu leben ist so, wie damals in der Revolution vor 200 Jahren in Portugal gelebt zu haben. Sehr schön, sehr angenehm in Lissabon, aber weit weg vom Schuss. Ja, weit weg vom Schuss. Also die eigentliche Musik der Digitalisierung wird in den USA gespielt, und zwar in Silicon Valley. Deutschland hat sich also überliefert die Industrie, die Umsetzung der Industrie vorgenommen, alles andere, also was Internet betrifft, etc., passiert eigentlich in den USA. Also Christoph Käse ist ein Mitarbeiter der Bild-Zeitung, würde ich mal sagen. Ich will ja keine Reklame machen für die Bild-Zeitung, das ist nur das Letzte, aber das Interessante ist, dass der Chef, der Dietmann und Käse, die haben sich ein halbes Jahr in Silicon Valley niedergelassen. Und mit dem einzelnen Ziel, wir wollen begreifen, was passiert. Weil unsere Branche, die Medienbranche, betrifft es ja vollkommen. Wir wollen wissen, wie die Zukunft aussieht. Und das erfahren wir in Europa eigentlich nicht. Wir haben sich ein halbes Jahr ausgeklinkt und sind dahin gegangen. Mit dem Resultat, wenn der Herr Dietmann, ich habe da das Bild, habe ich leider nicht drauf, wie er sonst ausgesehen hat, wie er wiedergekommen ist, jetzt hat er einen Bart, jeden Verlauf rum, das sieht also ganz anders aus. Das ist selbst kulturelle Unterschiede. Also man muss schon fragen, wo wird die Musik gespielt. Aber wir kommen ja nochmal drauf. So, das ist, glaube ich, der erste Teil, technische Grundlagen, damit man weiß, wo sind wir eigentlich Innovationstreiber. So, und jetzt habe ich mal ein Kapitel mit der Überschrift individueller, flexibler, schneller. Wie wandeln sich die Wirtschaftsstrukturen und Prozesse? Erschrecken Sie nicht, dass es jetzt zu viel sind. Das sind jetzt 12 Punkte. Ja, das ist ein bisschen viel. Da resultiert immer, dass ich ein bisschen schnell spreche, auch wir müssen nicht stoppen. So, das erste brauchen wir jetzt nicht mehr, die Überschrift taucht wieder auf. Die Branchen, es führt erstmal zu einem enormen Strukturwandel, ja, zu einem beschleunigten Strukturwandel. Aber das ist ja nichts Besonderes, wenn wir mal 200 Jahre zurückblicken, dann sehen wir ja hier auch, dass sich die Strukturen stark umgebrochen sind. Also primärer Sektor heißt Landwirtschaft, Bergbau, also die Urproduktion. Ja, nichts verarbeiten, sondern die Urproduktion, Landwirtschaft, Bergbau, Fischfang, Forsten, das ist da. Der sekundäre Sektor, das sind Industrie, also alle Verarbeitung, und der tertiäre ist eben Dienstleistung, Handel, Staat, Finanzen etc. Und Sie sehen, wir hatten eben hier eine Agrargesellschaft und hier eine Industriegesellschaft, heute sprechen wir von einer Dienstleistungsgesellschaft. Das kann man ja bezeichnen, weil das Dominierende der Geschäfte sind ein Sport. Also es hat sich in den letzten 200 Jahren ein enormer Wandlungsprozess vollzogen. den Marx ja auch schon beschrieben hat. Er hat ja zwei Sphären unterschieden, die produktive und nicht produktive oder materielle und nicht materielle Sphäre. Und er gesagt hat, je größer die nicht materielle Sphäre oder je produktiver die materielle Sphäre, umso größer ist die unproduktive. Das ist also eine Funktion der Produktivität. Also ich habe mich da, ich habe meine Diplomarbeit jetzt vor kurzem betreut und habe mich mit der ganzen Literatur beschäftigt zum Thema Strukturwandel und dieser, es wird teilweise handelsbindliches Zeug geschrieben, also schreibt ein Professor und sagt, also der Dienstleistungssektor wächst, weil die Leute in der Dienstleistung kaufen, Punkt. Ja. Das ist eine Wissenschaft. Ja. So. Aber warum tun sie das und wieso ist das möglich? So. So, jetzt nehmen wir mal eine Branche, und zwar das Medien- und Verlagsgeschäft, was ich schon angesprochen habe. Und nehmt euch mal wieder ein Beispiel Axel Springer. Sie sehen, das konventionelle Geschäft geht runter und das mit digitalen Medien nimmt enorm zu, von 20,9 bis 242. Also das ist der Strukturwandel innerhalb eines Verlages. Ja, und die haben ja auch klar gesagt, wir wollen der führende digitale Verlag oder Mediengeschäft Unternehmen werden in Europa. So, das ist also sagen wir, der Verlag, aber davor gibt es ja das Druckgewerbe, also im klassischen, im herkömmlichen Sinne. Bei Printmedien sind ja erstmal, ist ja erstmal die Druckgewerbe. Und wenn wir hier oben gucken, ja. Also die Branche im Druckgewerbe hat 30% Beschäftigung verloren in 11 Jahren. Ja? Die klassische Druckgewerbe. Und gleichzeitig haben andere Druckereien, wie Flyer Alarm, also die Internetdruckereien, die haben zugenommen. Also die Flyer Alarm kennen viele, Fußball in der Werbung sind immer da, 2002 gegründet und 2013 1300 Mitarbeiter. Wenn Sie hier in Berlin in der Bernauer Straße Leserlein, ähnlich doch, nicht ganz so gewachsen. Also die Branche bricht um, die traditionelle Branche geht runter und die Internetdruckereien, die also ganz schnell sind, flexibel sind etc., gehen hoch. Und wenn Sie runter gucken auf den Druckmaschinenbau, ist es wieder ähnlich. Die klassischen verlieren 30% und die Digitaldruckmaschinen haben 300% dazu gewonnen.
Ja, logisch. Ja, aber wie viel haben denn die verloren? Was heißt denn minus 30,7%? Wie viele tausend Menschen stehen da im Tag und 1300 sind gewachsen?
Das will ich. Ich will jetzt nur den Branchenstrukturwandel, dass er im Grunde nicht, da kommt er nicht zurück, dass er sich an dieser Branche so abspielt. Ja? Und diese deutschen Druckmaschinenbauer sind Weltmarktführer. Die größten drei sind die größten der Welt. Und trotzdem haben sie 30% Minus, weil sich der technische Fortschritt sozusagen so auswirkt auf den Branchenstrukturwandel. Die kann man aber nicht aufhalten. Da kann ich sagen, das machen wir nicht. Das geht, glaube ich, nicht. So. Anderes Beispiel, Beleuchtungsindustrie. Wir kennen die alten Glühlampen, wir kennen die Energiesparlampen, auch in Zukunft sind LEDs. Und LED ist, der von Philips sagt, wir wandeln uns von einer Glasfabrik zu einem Chiphersteller. Das ist der Umbruch. Ja, also es ist ein ganz anderes Gewerke, das sind ganz andere Technologien. Und LEDs sind was Tolles, aber die nächste Generation, die sogenannten OLEDs, die organischen LEDs, die stehen vor der Tür, das ist die nächste Generation. Und es wird so sein, alle, die von Beleuchtungstechnik was verstehen und mal zukunftsorientiert denken, sagen, das ist die Beleuchtung der Zukunft und es wird keine Lampen mehr geben. Sondern genauso wie der Chip integriert ist, ist die Beleuchtung integriert. Also Sie können eine Folie aufs Fenster spannen und am Tag kommt das Licht rein, so wie immer, und wenn es dunkel wird, schalten Sie diese Folie an. Ja, das ist dann als Werttag. Also Sie können die Beleuchtung integrieren aufs Klaviertel, an die Tür oder wo auch immer, oder auf der Decke oder Wand. Es gibt jetzt nicht eine extra Lampe, die da hängt. Ja, ja. Und die sehen diese zu. Also damit ist das wieder eine andere Branche, weil das dann flexible, flächige Beleuchtung ist. Das ist wieder eine ganz andere Forderung. Ja. Aber es hat alles mit der Digitalisierung zu tun. Das ist völlig eindeutig. Also man könnte jetzt viele Branchen durchgehen. Oder nehmen Sie die Fotoindustrie, Sie kennen das Beispiel Kodak, war der weltführende Konzern, ist in Insolvenz und diese komische Plattform Instagram, 2010 gegründet, heute 55 Millionen hochgeladene Fotos pro Tag. Also es ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und Kodak ist ja als großer Konzern viel zu unbeweglich gewesen, um den Herausforderungen standzuhalten. So, was haben wir noch? Also wir könnten jetzt viele Branchen durchgehen. Also Videotapen würde ich nicht, na, wir brauchen noch eine Videotape, wenn Sie es am Fernseher oder irgendwo runterladen können. Also als Streamingdienst 30 Euro wird es sicherlich noch geben, aber ich mache das auch im Internet. CDs brauchen wir nicht mehr, Uhren. Na, jetzt die, vor wenigen Tagen hat eine Schweizer Firma Tag Heuer, die also ganz tolle Uhren machen, weil jetzt haben wir uns mit irgendeinem Computerhersteller verbündet, wir bringen jetzt auch eine Computeruhr heraus. Ja. Was liefern Sie dazu, das Zimmerblatt und was oder was? Also wenn ich ein Gerät künftig mit mir rumbaue, dann nehmen wir mal als Armbanduhr, wo alles drin ist. Mein Telefon, meine Daten und das zeigt auch noch die Uhr an. Ne? Also die Zeit an, das ist ja die Zeitanzeigen, ist nicht das geringste Übel von. Wir haben ja tausende Funktionen, die es heute möglich sind. Und deswegen fahre ich natürlich für das Luxusuhr noch geben, als, ja, aber als funktionale Uhr, warum muss ich drehen? Also warum muss ich ein Gerät mit mir und noch eine Uhr und so weiter. Also bis in Berlin gibt es eine Firma, die hat eine Software fürs Klavierlernen erfunden und es geht wunderbar. Ich kenne jemanden, der das macht, der braucht einen Klavierlehrer mehr. Das gibt eine Rückkopplung mit dem tollen Tempo, alles drin, alles drin. Also man könnte jetzt viele Branchen nehmen, die vor einem Umbruch stehen. So, zweiter Abschnitt ganz wichtig. Dynamisches Wachstum von Netzunternehmen, sagen wir, die mit Internet und Digitalisierung verbunden sind. Kennen wir ja, haben wir vieles Hörspiel. Die brauchen das nicht merken, sondern nur, das sind nur Beispiele.
Hieß das die Dalli-Dalli?
Also ich mache mal weiter, weil da welche kommen, die bekannter sind. Also Instagram sind sie, also kauft durch Facebook für 1 Milliarde nach 2 Jahren. Also ich will ja nur auf das Tempo, wie schnell die Firmen gewachsen sind, auf aufmerksam machen.
Das hat übrigens ein Ossi entwickelt, ne? Dieses Instagram. Das hat ein Ossi mitentwickelt, ja, ganz maßgeblich.
Ja. Ich komme gleich drauf, wir Gründer in Stockholm, wir sind also nicht nur Amerikaner. Also YouTube ist natürlich ein spektakulärer Fall, 1,3 Milliarden nach einem Jahr. Nach einem Jahr, Drittel 1,3 Milliarden. Also die Liste kennt man auch. Also wenn man alle Fälle, kommt sie auf Tausende und Abertausende. Ja. Skype hat also auch estnische, schwedische, dänische mitentwickelt. Und Sie sehen also, wie schnell das gegangen ist. Also für 3,1 Milliarden verkauft und dann 6 Jahre später für 8,5 Milliarden weiterverkauft. Was da für Summen im Schwange sind. Oder eben WhatsApp für 19 Milliarden nach 5 Jahren. Für 19 Milliarden, 20. Die hatten nur wenige Mitarbeiter. Aber so könnte man das weitermachen. Also die Aussage soll sein, wir haben ein Tempo, wie wir es in der Geschichte noch nie hatten. Noch nie ist einer mit einer Firmengründung so schnell, so riesig gewachsen und hat so viel Geld verdient damit, in der Masse auch noch. Ja. Also Netflix, Twitter, wir könnten das endlos fortführen. Ich will es mal bei diesen noch belassen, weil also viele kennen vielleicht die Firma PayPal, also ein Zahlungsdienst, mit dem man bezahlen kann, wird aber, man kommt da nicht vor, das weiß ich alles. Also man kann nicht nur mit Kreditkarte, sondern das, wenn Sie gerade eine Nummer haben, geht das ganz fix. Können Sie im Internet bezahlen. Und die Gründer, das ist auch ein Deutscher bei, nämlich hier der Peter Thiel.
Peter Thiel, richtig. Ja,
die Gründer haben dann alle weitere Firmen gegründet. Also Elon Musk ist zum Beispiel der hier Tesla, der das Elektroauto gegründet hat. Und dann haben die YouTube, also die Gründer haben weitere gegründet. Und die sieben neuen, die da drunter stehen, die haben alle Börsenwert über 1 Milliarde. Also dieser Schneeballeffekt, ja, das sind nur die Hauptunternehmen. Diesen Schneeballeffekt muss man sehen und der bezieht sich natürlich in erster Linie auf Silicon Valley. Berlin ist eigentlich auch ganz gut, aber im Verhältnis dazu sind wir natürlich kleine Gruppe. Aber in Deutschland ist Berlin eigentlich Führung bei diesen Gründen. Ja. Also die Aussage soll auch sein, das dynamische Wachstum in diesem Bereich, wie schnell sich die Entwicklung hier vollzieht. So, dritter Punkt, das ist jetzt nur mal zum Spaß ein bisschen. Ja. Aber ich sag mal, der Kulturwandel bei Unternehmern, sage ich mal. Kulturwandel bei Unternehmern, das sind die, die wir kennen. Ja? Also Herr Piesch, Brand von BMW, Herr Schwarz, Lidl, als die gegründet haben, wollten sie eigentlich ihre Familiennamen mit ins, aber es hätte dann Schwarzmarkt geheißen, weil das ist nicht so besonders, das ist dann Lidl genannt. So, das sind die die bekannten Gesichter, aber nun gucken wir uns mal die Gesichter an von denen, die jetzt da neu gründen. Ja. Die sehen also ganz anders aus. Wir haben hier den von WhatsApp. Na gut, das konventioneller. So. Aber gucken Sie den von Google oder von Netflix oder Spotify, das sind ganz andere Leute, die prägen eine andere Kultur. Moment, ich habe glaube ich was übersprungen. Naja, ist egal. Also ich sage ja nur mal einfach, dass wir also erst mit anderen Leuten zu tun haben, die auch andere Motive haben. Also es geht nicht nur reicher werden, es sind schon andere Motive dabei. Es ist eine andere Generation, die, also bei Google, wir haben schon eine Philosophie, wo es, also der Leitspruch ist ja Don't be evil, also sei nicht böse, ist der Leitspruch. Also da gibt es, also sie sind ja so schnell, ob ich nur 1 Milliarde oder 19 besitze, ist ja im Grunde wurscht, was soll sie sich befinden. Also die sind so schnell reich geworden, sie haben andere Motivationen, sehen sie auch, in ihren, wie sie sich ausdrücken. Aber das ist jetzt nicht so wichtig, das ist jetzt nur mal, damit man das auch gesehen hat. So, vierter Punkt, Ende der Massenproduktion. Das ist eigentlich der Bruch, den man sonst zwischen Fordismus und Postfordismus bezeichnet, also sagen wir 70er Jahre. Es gab aber schon auch ein Buch von Charles Sable, die das beschrieben hat, das Ende der Massenproduktion, 84. Ja. Haben es noch nicht begründen können sogar, aber sie sagen, das wird sie nicht so weitergehen. Das will ich noch erwähnen. Und lange Zeit lief das unter dem Stichwort Mass Customization, also der Kunde macht mit, deswegen ist auch diese Überschrift, es gibt dieses Kunstwort, ja, Prosument. Prosument ist ein Kunstwort zwischen Produzent und Konsument. Ja. Also der Konsument wirkt mit bei der Erstellung der Produkte. Es wird nicht einfach Masse produziert, sondern wenn das Produkt steht ja als Modell digital zur Verfügung. Sie können ja dann dran rumbasteln und sagen, ich will das so oder so haben. Und das, die Kundenindividuelle Massenproduktion, also nicht Handwerk, sondern Industrieproduktion, aber Kundenindividuelle, das bezeichnet eigentlich unter Mass Customization. Und da gibt es natürlich gibt zwei Prinzipien, das Baukastensystem, also wenn Sie unter Ego, da sind 400 Firmen aufgelistet, wo sie individuelle Produkte kriegen. Also Müsli beispielsweise. Wir haben dann eben, wir haben 150 Zutaten zum Müsli und dann sagen sie, ich möchte die Mischung haben und dann stellen die es zusammen. Das ist also Baukastenprinzip, so wie das Auto oder wenn sie da mal eine individuelle Uhr haben wollen, mit dem Zifferblatt machen das Zifferblatt rein. Oder sie können auch einen individuellen Roman bestellen, also wird der Roman nicht geschrieben, aber die Personen drin. Die werden dann eben ihre Familienangehörigen dort reingeschrieben und dann haben sie was Individuelles zu machen. Ne? Aber die eigene Zukunft ist das andere, nämlich industrielle Technologien, die individuell produzieren können, nicht nur ein Baukastensystem, also Digitaldruck, Bücher, Bettwäsche, also Musik etc. oder der 3D-Druck, 3D-Printing, komme ich gleich dazu. Das sind dann Technologien, die von vornherein individuell produzieren können. Hier mal ein Beispiel von Firmen. Also Spreadshop ist eine Firma in Leipzig, die also individuelle T-Shirts vertreibt und fertig 300 Leute, gibt es erst 10 Jahre. Also das ist einfach ein neues Geschäftsmodell. Ne? Und Sie sehen, also Adidas können Sie auch machen, aber hier unten Textilier, da, die haben wir selber mit gegründet, also das ist Bettwäsche, Bettwäsche. Die
importieren die Shirts nach Bangladesch.
Nein, nee, das weiß ich. Nein, das geht nicht, das dauert Stoff. Viel zu lange. Ja, der Stoff, ja. Der Stoff, ja. Aber der Drucken nicht. So, 3D-Druck. Also das ist eine absolute Zukunftstechnologie, wo Sie Dinge individuell herstellen können. Also Drucken heißt, dass Sie Drucken wie zweidimensional, bloß eben Schicht für Schicht ist aufbauen. Ich zeige es gleich mal, dass man mal sieht, wie sieht das nochmal aus. So. Das ist ein kleiner Drucker und das Teil ist, also Kunststoff ist gedruckt. Kann sie sehr komplizierte Dinge drucken. Ich war auch vor kurzem in Messe hier in Berlin mit Druckern, aber sie können natürlich große Teile drucken. Ja, das ist ein gedrucktes Auto. Die ist der Motor nicht gedruckt. Aber Karosserie ist gedruckt. Sie können auch Häuser mit Beton, ist ja, ob Sie eine Kunststoff nehmen oder mit Metall. Es gibt also jetzt verschiedene Technologien. Sie können Material, also Laser, das Laser schmelzen, aufbringen, Kunststoffe, Keramik, Beton bis zu Lebensmitteln. Es gibt gedruckte Schnitzel und alles. Ne? Und vor einem Jahr hat einer eine Pistole ausgedruckt, mit der man jemanden erschießen kann. Also das hat er nicht aus Böswilligkeit getan, um zu zeigen, diese Technologie unterläuft bestehende Gesetze. Weil wenn ich sonst eine Pistole mehr kaufen will, muss ich Waffen und Waffenschein. Aber hier kann ich das selber ausdrucken. Also muss ich die Dinge ändern. Ich muss gefährliche Änderungen holen. Ich
kann auch Waffenschein nicht drucken.
Und das hat natürlich eine enorme...
Das ist schon 3D.
Aber es sind wirklich in der Medizin Zahntechnik, wenn Sie, sagen wir, jeder hat ein anderes Gebiss. Ja? Und heute können Sie das dreidimensional vermessen und nach der Vermessung können Sie die Daten, das dreidimensional ausdrucken, sozusagen. Maßgenau. Ganz genau, individuell.
Aber man braucht doch nur die Materialien dafür,
oder? Ja, ich das ist okay. Das okay. Also es gibt eben, Drucken ist nicht gleich Drucken, also ob ich Metall verwende oder Kunststoff, ist natürlich unterschiedlich.
Ja.
Deswegen sind dann die Geräte auch unterschiedlich. Aber Sie können, es gibt also schon Drucker ab 200 Euro, wo Sie irgendwas mit Kunststoff was Kleines machen können. Es gibt natürlich große Drucker. Aber es ist auch erst am Anfang. Aber es ist eine absolute Zukunftsrichtung. Also für den Thema, Individualisierung. Ja. Also Maker heißt, weltweit nennt sich die 3D-Druck Maker-Movement, also die Bewegung der 3D-Drucker. Und viele Anhänger sagen, das ist die Technologie der Zukunft. Ist aber auch wieder nur mit Digitalisierung möglich. Ja. So, das war das Thema, also das hatten wir hier mit dem Auto. So, dann kommen neue Geschäftsmodelle. Also es geht ja nicht nur, ich habe das Beispiel Spreadshop genannt. Spreadshop verbreitet individuelle T-Shirts, aber die machen das übers Internet und gibt mehrere paar tausend Jobs. Ich sag das gleich nochmal.
Können Sie mal sagen, was da individualisiert ist bei den T-Shirts? Nur die Aufdrucke, die Größe?
Kommt das Spreadshop
mal. Damit man sich mal ein bisschen vorstellen kann.
So, aber neue Geschäftsmodelle wollte ich hier mal eine kleine Geschichte erzählen, die mit den Kombinaten zu tun hat. Also im Jahre, ich glaube, 82, ich habe es auch schon mal erzählt, 82 kam der Generaldirektor von Trikotagenkombinat zu mir. Der Herr Bayer und wollte promovieren und hat gesagt, ja, du verstehst ja was für ein westliches Unternehmensführung, ich will mein Kombinat nach Geschäftsbereichen aufteilen. Ja? Also Bereich Obertrikotage, Untertrikotage, Mieterwaren, Scheiß, Mützen und so weiter. Also 8 Geschäftsbereiche. Da hatte 158 VBs und 900 Produktionsstätten. Ja? So, was ist das, was ich nicht verändern kann oder kann? Das sind die Produktionsstätten. Ja? Die sind materiell da. So, dann hat er gesagt, ich mache das mit Geschäftsbereichen, dann mache ich Leitbereiche, wenn ich 7 Geschäfte habe, 7 Leitbereiche und vielleicht ist das Kombinat. Wunderbar, ich bringe hier Beispiele, wie diese Geschäftsbereichsorganisation ist. Habe ich jede Menge da, machen wir. Und wollte dann auch probieren, wunderbar, bräuchte ich, macht Spaß. So. Was war? Es gab einen Politbürgerbeschluss, es darf keine Zwischenleitungsebene geben zwischen Generaldirektor und Betriebsdirektor. Ja, gab es den Beschluss. So, eine Zwischenleitungsebene wäre der Geschäftsbereich gewesen. Da kam er wieder zu mir und sagte, tut mir leid. Ja, ich sage aber, ich kann keine Führungsversammlung machen mit 158 Betriebsdirektoren. Wenn ich meine Fachdirektoren noch dazu nehme, wo die große Zahlen liegen, sind wir 12 Mann. Macht keinen Sinn. Also was mache ich? Ich verringere die Zahl der VG. Ja. Am Ende 1989 hatte die kommunale Etage noch etwa 35 VGs. Die Produktionsstätten, die waren gleich, die 900 waren gleich. Und deswegen ist es Unsinn, immer zu sagen, die großen Kombinate. Was hilft groß? Das ist ja nur eine Hülle. In dem Sinne war es nur eine formale Hülle. Ja? Und die VBs und also durch dieses Prinzip. Ja? Und gleichzeitig bei diesem Gespräch 1982 hat mir der Herr Bayer dann einen Artikel gezeigt in der Zeitschrift des Verbandes der Ingenieure, VDI, wo dokumentiert war, wie der Konzern Benetton, also der damals nur hauptsächlich gestrickte Sachen vertrieben hat, wie die Marke Benetton sich neu aufstellt. Und zwar so, dass ich sage, wir installieren Kassen, Datenkassen im Laden. Wir haben eigene Läden, haben wir 1000 eigene Läden. Da gibt es eine Datenkasse und alles, was verkauft wird, wird sofort an die Konzernzentrale gemeldet. So, dort, das ist das Herz des Konzerns, die Logistik und die Datenauswertung. Stricken tun sie nur zum Viertel selber. Dort in Italien gibt es viele kleine Strickereien, die stricken für uns. Die Läden besitzen wir auch nicht, das sind Franchise-Modell, das sind eigene, aber die sind für uns im Kooperationsverband. Und der Chef, der Benedikt Helder, hat gesagt, unser Prinzip ist 80% Organisation, 20% Besitz. Also wir wirken ja ein großer Konzern, aber uns gehört nur 20%. Das andere ist eine Organisationsform. Aber Bayer sagte, nun, jetzt machen die im Grunde das System vom Laden rückwärts. Also ein System, ein hohes System, weil die brauchten ja keine Marktforschung mehr. Die haben jeden Tag auf dem Tisch gehabt, der Pullover in Blau, Größe 36, der Schnitt, der wurde verkauft und muss nachgeliefert werden. Also es gab eine Sogwirkung vom Kunden, vom Point of Sale, von rückwärts in den Konzern. Das ist das Prinzip, das ist das neue Geschäftsmodell. So, und das war das Erfolgsmodell von Benetton. Und Herr Bayer sagte ja, und hier, ich beschäftige mich jetzt mit dem Stammbetrieb. Ja, und die haben also eine ganz andere Struktur. Das ist die Struktur der Zukunft, die die machen bei Benetton. Und ich mache Stammbetrieb und Rationalbau und etc. Und alles so, was mich eigentlich davon abhält, ein Konsumgut zu machen, was wirklich die Leute brauchen. So, also Benetton war mit der erste, der das gemacht hat. Die zweiten, die sehr erfolgreich gemacht haben, war H&M. Ja, sehen wir ja. Und der dritte, der alles überholt hat, war Inditex. Kennt aber niemand, ja? Also Inditex ist die Marke Zara beispielsweise. Aber es sind mehrere Marken, das ist eine spanische Firma. Sie sehen aber die Entwicklung. Das ist das gleiche Geschäftsmodell. Die haben es nur noch besser gemacht. Und zwar, also Sie sehen, 15, 16 Milliarden von einer Milliarde in dieser Zeit. Das ist eine enorme Wahnsinnsentwicklung. Und 6.000 Filialen weltweit. Ja? So, was sind Ihre Prinzipien? Also das sind die Marken, Zara ist die größte Marke, es gibt auch noch mehr. Und sie sind deswegen erfolgreich gewesen, auch gegenüber H&M, weil sie H&M lässt in China, Indien, Bangladesch produzieren und die produzieren in Spanien, in Portugal, in Nordafrika, Türkei. Also Entfernungen, nicht so große Entfernungen, damit wir schnell sind. Zeit ist wichtiger als Kostenbelieferung, zweimal die Woche. Teile sind nur dreimal da, weil es wird ja nachgeliefert, wenig Lager etc. Das ist das Erfolg. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Und das sehen wir auch heute, das sind fast alle, wenn wir Bekleidung kaufen, also 80% sind heute nach diesem Prinzip organisiert. Aber es hat in den 80 Jahren angefangen. Und dieser Mensch, den kennt ihr jetzt ohne Rückgang, der heißt Amancio Ortega, das ist der reichste Mann Europas, ist der Chef von Zara. Also er hat in einer Branche, die in Europa am stärksten geschrumpft ist, hat er das meiste Geld verdient von allen. Das ist der reichste Mensch in Europa. Also man kann es auch in
Deutschland. Verdient hat das nicht.
Bitte?
Bekommen. Verdient hat er
nicht. Also jedenfalls ist der reichste Mensch. Also das ist zum Thema neue Geschäftsmodelle. Onlinehandel ist letztlich auch ein neues Geschäftsmodell. Sehen wir das Wachstum. Und jetzt haben wir das Thema Spreadshot, um es nochmal zu sagen, die Leipziger Firma. Also so gegründet. Und es gibt eben kleine Schocks, also eigentlich ehrenamtlich, die sagen, Mensch, sowas mache ich auch, ich nehme die Aufträge entgegen und gestalte. Es gibt also 2007 schon 300.000 Shop-Betreiber, 500.000 und 2009 das 7-millionste Shop-Motiv. Also 7 Millionen unterschiedliche Motive, das ist Individualisierung. Das war aber 2009, hat 300 Mitarbeiter und 3 Millionen wurden also offen. Ich zeige das immer bei mir in Chemnitz zur Branche. Da Leute, man kann nicht nur Geld verdienen, das haben wir richtig, als Unternehmer richtig macht, wenn man das richtige Produkt oder schneller, sondern es ist auch ein anderes Geschäftsmodell. Und es ist ja Internet passiert. Es geschieht alles aus Internet.
Also ich verstehe es noch nicht, wie es geschieht. Sagen mal, wie sind die Shops? Was, ich verstehe es noch nicht, ja?
Ja, also ich kann es konfigurieren, ich kann also mein eigenes T-Shirt entwerfen, ich habe auch jede Menge Motive zur Auswahl, es kann das verändern und kann dann fragen, so soll es aussehen. Ich kann genau sehen, wie das T-Shirt aussehen soll und dann gebe ich es auf. Dann gebe ich zu.
Ja, und was ist das mit den Shops? Wer sind dann die
Shops? Das sind sozusagen eine Art Kreativplattform. Die Shops helfen sozusagen, also das ist ein weltweites System mittlerweile, die dann regional dort mit das betreiben. Also, wie es ganz genau funktioniert, wissen wir, wie es da genau funktioniert, wir hatten vor kurzem Vortrag, da war ich aber nicht da, aber ich wollte nochmal nachfragen. Ich zeige es trotzdem, weil der Erfolgsfaktor ist eine andere Organisation. Die nehmen den gleichen Stoff und drucken auch nicht wie viele andere genauso, sondern die Organisation ist einfach Mensch Internet passiert. Ja. Gut. Das ist nur ein Beispiel für die für neue Geschäftsmodelle.
Sind das jetzt aber so eine Shops wie beispielsweise Pearl nee. oder
es ist kein Shop, wo ich reingehen kann, es ist kein Laden. Es ist ein Internet-Shop.
Ein Internet-Shop. Ja. Ich meine jetzt so wie Pearl.de oder so, ist ja relativ bekannt.
Es ist ein Internet-Shop, aber nicht nur zum Verkaufen, sondern zum Konfigurieren, zum Gestalten, kreativ zu sein.
Also ist das nicht nur ein Shop, sondern dann ist es auch eine Produktion.
Die produzieren auch, aber der Shop macht nur die Konfiguration, also das wie es aussehen soll, mit den Kunden zusammen.
Und der Shop finanziert sich alleine das mit dem Anteil, Prozentanteil, den er bekommt aus den
Tischern.
Ja, und das sind alles kleine arme Selbstständige, die sich alleine versichern, die für ihre Rente sorgen müssen.
Darauf kommen wir nochmal zurück. Ich muss ja wieder machen.
Ja.
Shop Sui.
So, 7.3 habe ich unterschrieben, Demokratisierung und Dezentralisierung der Produktionsmittel. Ich hatte jetzt mal zwei Bilder, das kennen wir aus der ersten industriellen Revolution, aber es ist, sagen wir, sehr wichtig, Transmission zu sehen, es gab einen Motor, eine Dampfmaschine als Zentralantrieb. Und über Transmissionstrieben ist also diese Kraft der Zentralmaschine auf die Maschinen übertragen worden.
Die Dampfmaschine.
Als Zentralmotor. Wichtig ist, man spricht von Zentralmotor. Die Betonung liegt auf Zentral. Und da ist auch der Grund für Mehrgeschossbauten. Weil man kann ja diese Welle nicht endlos lang machen. Also hat man sie überall gemacht, noch Transmissionen nach unten und nach unten. So. Und bei Marx steht natürlich, je leistungsfähiger der Zentralmotor als die Dampfmaschine, umso mehr Maschinen kann ich dran nehmen, umso größer ist die Fabrik. Da hat es manche später gegeben als Gesetz der Konzentration. Das ist natürlich blanker Unsinn, weil dieser Zusammenhang gilt eben nur für den Zusammenhang Zentralmotor und dezentrale Maschinen. In dem Moment, wo der Motor nicht mehr zentral ist, sondern dezentral, gilt der Zusammenhang nicht. Und er gilt dann nicht mehr mit der Erfindung des Elektromotors und des Verbrennungsmotors, das sind dezentrale Motoren. Und heute ist es so, damals war es so, ein Motor, viele Maschinen. Und heute haben wir eine Maschine, viele Motoren. Das ist eine Strickmaschine, die hat 120 Motoren. Ja, könnt ihr mal in den Haushalt gucken, jeder hat mindestens 20 Motoren im Haushalt. Ein Föhn, Rasierapparat, also Kühlschrank, Waschmaschine. So. Also und damit muss man sagen, manche Theorien, da haben wir einige Vergangenheiten aufgelistet, die wir ja noch kennen. Ja. Also die Konzentration steht direkt zusammen mit der Steigerung der Effektivität der Produktion oder mit steigender Betriebsgröße wächst das Niveau der Arbeitsproduktivität. Alle Richtungen des wissenschaftlichen Fortschritts sind untrennbar mit Konzentration verbunden. Ist alles falsch. Es war auch damals schon falsch, muss ich sagen. Das kann man nie, das ist Quatsch. Ja? Wir können darüber streiten. Naja, also es gab ja auch mal die Zeit, wo wir mit Zeit des Großcomputers gesagt haben, die EDV ist eine sozialistische Technik. Das kann der einzelne Unternehmer gar nicht nutzen. Das müssen wir gesamtgesellschaftlich nutzen. Ja, die Technik ist auch ganz andere Wege gegangen. Also es gibt halt auch noch Großcomputer, aber das hat sich eigentlich, also ich behaupte, das kann ich begründen, ich habe darüber eine lange Arbeit geschrieben, Förder wird zu weit, muss man sagen, das war immer falsch, weil der technische Zusammenhang sich ständig revolutionär ändert. Und in dem Moment, wo der Zentralantrieb nicht mehr da war, der dezentrale Antrieb hat zum Beispiel ein Kleinunternehmen und den Handwerker doch zugespielt. Dass ich eine kleine Handbohrmaschine habe oder sowas, ist doch toll. Da brauche ich doch keine großen Konzerne und so weiter. Ne? So, und heute habe ich den PC, den kann sich jeder kaufen oder fast jeder. Das ist ein dezentrales Produktionsmittel. Mhm. Ja? So, und das ist diese Kurve, die ich vorher schon mal gesagt habe. Wir hatten am Anfang einen Computer, viele Menschen, viele Benutzer, dann einen Computer, ein Mensch, also PC, und jetzt die Zukunft wird sein, ein Mensch, viele Computer. Jetzt, die gehen in einen Raum und der Raum ist der Computer, der ist da, wir brauchen nur ein einzelnes dezentrales Steuerungsinstrument. Das ist da. Und damit wechselt aber der Zusammenhang zwischen Technik und Struktur. Ja? Und das muss ich jedes Mal neu erfinden, denn das hat man, ob das größer ist oder kleiner. So. Und mit Dezentralisierung hat ja auch zu tun, dass sie heute Wer will, kann heute seine eigenen Songs schreiben, kann heute seine eigene Musik machen, kann seine Videos produzieren. Sie brauchen dazu wenig Geld oder Technik. Es reicht eigentlich nur eine kleine Kamera oder selbst mit dem Handy können Sie das machen, können Sie es nicht stellen. Und es gibt bei YouTube, bei diesem Videoportal, gibt es 1 Million Menschen, die nicht zugucken, sondern was produzieren und dafür Geld verdienen. Natürlich, von den Millionen sind bestimmt 900.000, das kann man nicht von leben, aber es gibt 1 Million Videokünstler bei YouTube, die eigentlich als Einstiegskapital nichts weiter brauchen. Das ist ja, sagen wir, Dezentralisierung. Und wir, das sind 8.000 Menschen, die versammelt sind, die jubeln einem Start zu, und zwar Bianca Heinicke. Ich sage, niemand kennt den. Ne? Das ist einfach jemand, der bei YouTube sich produziert, ein junges Mädel, die schminkt sich, also völlig langweilig. Aber die tritt hier auf, ne? ist völlig daneben, völlig woanders. Aber das ist eben auch damit verbunden. So, dann Netzwerke. Also nochmal jetzt zum 8. Punkt: Netzwerke. Ich will es mal ein Beispiel machen. Das Energie, der Energiegewinnung und Energieverteilung. Jeremy Rifkin hat in seinem Buch vorher, oder der dritten Revolution, geschrieben, die Zukunft wird sein, wir werden, jedes Gebäude ist potenziell ein Mikrokraftwerk, in dem man mit Solarzellen beschickt oder mit Windkraft irgendwie potenziell. Und das Ziel muss sein, die Energiegewinnung zu dezentralisieren, jedes Gebäude ist potenziell ein Minikraftwerk. Und die Verteilung muss passieren, wie das Internet passiert, also vernetzt verteilt. Das ist die Zukunft. Das klingt jetzt etwas auch wieder sehr weit hergeholt, ist es aber nicht. Es gibt die Firma Lichtblick SE, die hat also die Software entwickelt, diesen Schwarm von kleinen Energieproduzenten zu vernetzen und das entsprechend zu speichern etc. Und Sie können in dem Spiegel mal nachlesen, weil alle großen Konzerne sind bei denen vor der Tür und sagen, das ist die Zukunft. Ja. Weil sie, wenn sie ein Elektroauto haben, sind sie auch Energieproduzenten und gleichzeitig Verbraucher. Jedes Haus, was Sie ein Einfamilienhaus mit irgendwas dezentraler Energie haben, sind sie beteiligt. Und die Zukunft ist viele kleine und eine Vernetzung. Das, nochmal, also das meine ich mit der Zukunft der Vernetzung. Ein Beispiel der Energie könnte man natürlich zu jedem extra Vorlesung halten. Das überspringe ich mal, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. So, ein großes Thema, auch sehr strittig, ist das Thema der sogenannten Sharing Economy, also das Teilen statt Besitzen. Also zum Beispiel Autos, also sehen Sie ja Autos, Carsharing, dass Sie ein Auto mieten und nicht besitzen, dass sie das einfach ordnen. Wenn sie aufs Handy gucken, sehen sie dann gleich, wo stehen von meinem Anbieter Autos, 50 Meter, 100 Meter, dann kann ich hingehen und kann mit dem losfahren. Und es gibt in Berlin die Firma Spielzeugkiste, wo der alte Spielzeug sich ausleihen kann, kriegen zugeschickt etc. Hotels, Ferienwohnungen, das ist der große Streit dass man dann es besser ist, nicht als Wohnung das zu vermieten, sondern als Ferienunterkunft. Aber es gibt viele Widersprüche dabei. Aber das Grundprinzip, sage ich mal, ist doch nicht verkehrt, dass ich Dinge, die da sind, nochmal nutze. Ja? Wenn ich jetzt das Prinzip mit der Unterkunft ist ja entstanden, so als sogenanntes Couchsurfing. Also einer will irgendwo nach Berlin fahren, ich sage, ich will nicht im Hotel wohnen. Ich würde gerne ein bisschen Anschluss haben und ein bisschen Kontakt, und hat da jemand noch eine Couch frei, wo ich schlafen kann, ein junger Mann. So, und dann sagt er, habe ich hier, ist doch toll. Ja? Außerdem braucht da kein Hotel gebaut werden, sondern das ist ja da, es wird nur besser genutzt. Ja, das ist jetzt das Prinzip. Und das Prinzip war auch bei der Mobilität, also bei Carsharing zwar, aber bei Uber ist natürlich jeder, der ein Auto hat, kann eigentlich Taxi fahren. Da sind viele rechtliche Probleme dabei. Aber ich sag mal, jede neue Technologie hat seine Schattenseiten. Es gibt immer den Januskopf des technischen Fortschritts. Ja. Und es geht bei Banken und so weiter. Also in vielen Dingen gibt es dieses Prinzip, teilen, benutzen und nicht nur besitzen, ohne dass ich besitze. Das ist eigentlich ein tolles Prinzip. So, also es gibt diese, ich habe ja noch mal unterkünftige Geldleihen oder auch die Banken haben da Probleme mit dem Prinzip. Oder eben Sie sehen, die großen Autokonzerne haben begriffen, die haben sich beteiligt bei diesen Carsharing-Anbietern. Die sagen, wir sind nicht nur Autohersteller, sondern Mobilitätsdienstleister. ich will ja nicht ein Auto besitzen, sondern ich will von A nach B kommen. Ja? Das ist genauso, ich brauche keine Bohrmaschine im Haus, sondern ich will ein Loch in der Wand haben. Das ist das Problem. Und gucken Sie nach, wie oft Sie Ihre Bohrmaschine einsetzen. Jeder hat eine zu Hause. Also 0,8% ist das in der Zeit, der verfügbaren Zeit. Und ich, ich bin also nach Berlin getroffen, bin mit dem Plattenbauer. Ich sagte, müssen wir alle eine Bohrmaschine besitzen? Dann haben wir mit der Hausgemeinschaft, können wir das nicht machen. Es ging irgendwie nicht. Ich wollte dann so eine schwarze Tafel machen. Also das Grundprinzip halte ich für richtig, die Dinge besser zu nutzen und nicht nur zu besitzen. So. Dann gibt es das Ganze, auch könnte man eine eigene Vorlesung halten, Open Innovation, offene Innovation. So, ich kenne viele Institute, Forschungsinstitute, die Denkhaltung, unser Labor ist unsere Welt, die ist sehr verbreitet. Also man kuschelt untereinander, das also ja nichts nach draußen und wir haben, also das ist sehr verbreitet. Aber die Geisteshaltung der Zukunft ist, die Welt ist unser Labor. Die Ideen müssen von draußen kommen, oder?
Ja, das ist schon Humboldt, ja.
Also, ja, aber die Ideen müssen nicht nur von uns, die beim Institut sitzen, kommen, sondern der Kunde ist ein Ideenträger. Ja? Und nehmen wir mal das Beispiel Lego. Lego-Steine, Bausteine kennt jeder. Lego war fast ziemlich an der Pleite dran. Und sie haben dann den Schritt gemacht, also Open Innovation Schritt. Das heißt, sie haben sich geöffnet. Sie haben also ihre Lego-Software freigegeben, dass jeder damit experimentieren kann. Also sie haben eigentlich ihr Know-how freigegeben. Ja? Jeder kann damit experimentieren. Sie haben auch das Lagerhaus und Baustein, was virtuell, also nicht den Sack Bausteine, sondern im Internet, haben sie auch freigegeben, sodass jeder experimentieren kann. Und es gibt weltweit viele, nicht nur Kinder, sondern erwachsene Frauen und Männer, die also basteln und basteln mit Lego und Fans sind. Und sie haben 300.000 aktive Fans, die mit was entwerfen.
Die das finanzieren.
Nee, die machen einen Vorschlag, was sie daraus machen. Ja, Entschuldigung, bisher hat das eh gemacht. Und jetzt kriegt er Geld dafür, der Fan. Das kann da nichts
verlangen. Der kriegt Geld, wenn er eine Idee einreicht, kommt er Geld.
Ja, das heißt ja nicht. Ja, müssen Sie ja nicht annehmen. Aber Lego hat damit seine E-Abteilung um 300.000 weitere Mitglieder erweitert. Ja. Und wenn der etwas erfunden hat, was Sie sagen, das ist ein Produkt, das nehmen wir an, dann bezahlen wir dich auch dafür. Der andere hätte es ja als Hobby sowieso gemacht. Ja. Also dieses Open Innovation, also die haben wir die Kreativität vieler Nutzer einzufangen und nicht nur von bezahlten Forschern. Das ist das Prinzip von Open Innovation und das wird heute systematisch gemacht. Und alle Apps auf Ihrem Handy sind ja letztlich, das hat ja nicht Google gemacht oder Apple, das sind ja Kunden. Oder andere, die die Apps entwickelt haben. Das ist Open Innovation. Also die Welt einzubeziehen, die es eigentlich besser wissen. Und ich kenne eine ganze Reihe Firmen, die sich gegründet haben, nicht weil der Soldat der Technologie kommt, sondern der war Kunde. Also es gibt hier in Berlin beispielsweise die Firma Backcheck. Der macht Taschen für Fahrradkuriere. Was war früher? Fahrradkurier. Also, der hat einfach gemerkt, die Taschen, das hat er selber selbst gemacht. Ich habe einen Görlitz, die macht also Bergsteigerjacken. Das war der Gründer Bergsteiger. Also der hat gesagt, der Kunde, ich merke das Produkt, das funktioniert nicht. Ich mache Gründe die Firma selber. Ich weiß es besser als der Hersteller, weil ich es benutze. Das ist eigentlich das Prinzip. Und das sich jetzt eigentlich auch massenhaft durchsetzt. So, letzter Punkt. Natürlich wirkt sich das Ganze auch auf die Arbeitswelt aus. Das wäre natürlich jetzt ein großes eigenes Thema. Und es gibt viele, die sagen, diese Entwicklung wird dazu führen, dass eigentlich alle repetitive Arbeit, also alle Arbeit, unqualifizierte Arbeit verschwindet. Und nur noch eigentlich kreative Arbeit übrig bleibt. Also weg von der massenhaften Lohnarbeit wird es eigentlich abschaffen. So, da gibt es also viele Meinungen dazu. Eine Richtung, die hat jetzt ein bisschen mit zu tun, ist auch sehr umstritten. Also das, was wir mal eine Zeit lang als Ich-AG bezeichnet haben, ist übers Internet, also es gibt viele Portale heute, wo Sie sich einfach einklicken können und da sehen wir sind 20-30 die Ausschreibung von irgendwelchen Vorträgen, das ist gut, das mache ich. Und das wird wie im Wettbewerb versteigert, wenn man das beste Angebot macht und so. Und dann sagt man, das geht, das mache ich.
Also aber das ist für billige Arbeiten, ne? Also Maler und sowas, einfach arbeiten.
Ja, das ist, nee, das geht von bis. Das ist ja, man muss ja erstmal, sagen wir so, verbreiten können, dass ich standardisiere über das Internet. Also jedenfalls haben die 700.000 registrierte Arbeiter und 5 Millionen Aufträge vergeben. Sagen wir mal, es gibt in der, oder bei Designern beispielsweise, da ist es sehr verbreitet, also hier fast 1 Million beteiligte Designer. Sie haben jetzt irgendeine Visitenkarte zu machen oder ein Logo, also ewig dorthin gehen und der Verhandler sagt, ich stelle das mal ein, was meine Verordnung ist und dann kommen eben Angebote von selbstständigen Designern. Ich habe hier schon mal ein Logo vorbereitet, das kann ich jetzt nochmal verwerten. Also ich kenne Designer, die sagen das toll für mich. Immer wenn ich noch mal ein bisschen Zeit habe, noch Reserven habe, dann klicke ich da drauf. Und dann mache ich das, weil da kann ich auch Arbeiten verwerten, die ich schon mal gemacht habe und so weiter. Also das ist also heute das Internet kein Problem. Und natürlich sind das jetzt Selbstständige und interessant ist schon mal die Bemerkung, das ist halt die Gewerkschaft. Es gibt in den USA die sogenannte Freelancer-Gewerkschaft. Und der sagt, also es gibt Mitglieder, wir haben Mitglieder, die 3 Tage die Woche als Programmierer arbeiten, 1 Tag als Yogalehrer und 1 Tag als Musiker. So, ist das nicht toll? Das ist irgendwann auch ein bisschen an Marx. Da füge ich Daten abends zwischen und bin kritischer und so weiter. Also das ist eigentlich, und die sagen, 80% unserer Mitglieder, die durch Jobverlust gezwungen wurden, die Freiberuflichkeit, wollen nicht wieder zurück. Also ich war auch selbstständig. Ich könnte mir keinen Chef mehr vorstellen. Ja. Also man will das nicht kritiklos stehen lassen, natürlich hat das, aber es, als Grundprinzip, muss ich sagen, kann man das durchaus verfolgen. Und das andere ist, dass ich natürlich, das schätzt hier die IG Metall ein, dass ich für die normalen Produktionsprozesse natürlich auch vieles ändern. Der Grundprozess ist das, dass natürlich die Funktion des Arbeits- und Produktionsprozesses nur der Entscheider ist, der Problemlöser und nicht der irgendwelche Dinge hin und her trägt oder sowas. Ja. Das ist auch das, was Marx beschrieben hat, aus dem Produktionsprozess heraustreten und seine kreativen Potenziale zu verwenden. So, das sehen wir bei VW, sehen Sie also die Entwicklung, die Zahl der Roboter und die Zahl der Mitarbeiter. Also ich bin der Meinung, es ist besser von einer zweiten Industrialrevolution zu sprechen als von einer vierten, weil die Auswirkungen sind nicht vergleichbar, was man an der dritten oder zweiten versteht, sondern sie ist revolutionär. Und man könnte es so darstellen, dass die erste von der handwerklichen Einzelfertigung zur industriellen Massenproduktion sich vollzogen hat, und zwar bis 75, so da als langer Prozess. Und die zweite ist eigentlich das umgekehrt von 75, also von der Massenproduktion zur hochproduktiven, global vernetzten und interaktiven Einzelfertigung. Also interaktiv, der Kunde macht mit, kann man schon machen, ist einfach eine These. Ne? Mal als Zusammenfassung. So. Gefahr, es gibt natürlich Gefahren, will ich nicht ohne eine Vorlesung Risiken, weil je mehr vernetzt ist, umso mehr haben sie natürlich den Kaskadeneffekt. Wenn sie irgendwo dran drehen, hat das eine riesen Folgewirkung. Monopolbildung, Google etc. Ja, also das ist ganz klar, vor allem komme ich gleich noch drauf. Überwachungsapparat haben wir eine Diskussion. Massenarbeitslosigkeit kommt immer, aber das ist 200 Jahre das Argument alt, dass immer wenn technische Umbrüche sind, haben immer welche geschrieben, die werden Verbrechen und waren Massenarbeitslosigkeit. Ich glaube, man kann es nach 200 Jahren vielleicht, wird sich nicht so verbrechen. Aber ich will sie nur nennen und jetzt nicht das ausführen. So. Ja, die Monopolbildung hat mit zu tun mit dem sogenannten Netzwerkeffekt. Ich will natürlich in dem Netzwerk sein, wo die meisten sind. Ja? Das ist wie mit der Telefongesellschaft. Wenn ich mein Privates mit meinem Nachbarn habe, da habe ich schon meinen Nachbarn anrufen. Ich will trotzdem nicht alle anrufen können. Und deswegen haben alte, MySpace war mal ein Konkurrent von Facebook, da hat schon die Kartellbehörde Widerspruch eingelegt, weil die zu groß waren. Ja, die gibt es gar nicht mehr. Wir wissen auch, also das Tempo setzt sich ja fort. Was heute als groß erscheint, kann morgen schon wieder anders sein. Ja? Aber die Gefahr ist eindeutig da, dass diese wirklich das dominieren. Lesen Sie den Roman von Dave Eggers, The Circle, dort wird es geschrieben, wie Google zur Weltmacht wird und wie das sich auswirkt, dass sie also bis zur Regierungsfunktion übernehmen. Das ist also ganz exzellent geschrieben. So, und halt, das können wir überspringen. Es gibt Also, und es gibt natürlich eine Protestbewegung gegen die Allmacht von Google bei der EU. Und einer der Führenden, ich komme immer, also das klingt jetzt blöd, dass ich immer der Axel Springer Verlag zitiere, aber der Döpfner ist einer der Hauptakteure, der bei der EU sagt, das können wir nicht dulden, was Google hier macht. Wir müssen für Europa Gesetz erlassen. Ja, weil er natürlich auch sein Geschäft gefährdet. Ja, okay. Ja. Aber er ist wirklich ein aktiver Kämpfer dabei. So. Und es gibt, wer sich erinnert, vor kurzem oder vor einem halben Jahr wurde dieser Sharon Lenya den Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Und er sagt, wir müssen das lösen nicht durch Gesetze und durch Regeln, sondern durch eine marktwirtschaftliche Lösung. Und zwar dadurch, dass also die Konzerne wie Google und so weiter, die nutzen ja unsere Daten. Also wenn ich mich einklicke, stelle ich denen Daten zur Verfügung. Die müssen uns bezahlen, dass wir unsere Daten zur Verfügung stellen. Das wäre eine marktwirtschaftliche Lösung. Ja. Das ist sein Vorschlag und hat dafür einen großen Preis gekriegt. Ja. So, jetzt mal ein paar Bemerkungen. Was macht jetzt das Internet oder die digitale Revolution mit dem Kapitalismus?
Genau, ja. Das ist schön.
Also Stanislav Lem sagt, also gewisse Pfeiler werden erodiert. Ja, hat aber nie begründet, aber immerhin sagt er, sieht er das. Oder Wolfgang Fritz Haug sagt, also die technische Struktur des Internets ist ein solches Element, die eigentlich eine neue Gesellschaft am Himmel, am Horizont aufzeichnen lassen. Also ja, ich will es ja nur nennen, leider nichts. Oder der hat vor 2-3 Monaten hier in Berlin gesprochen. Ein neuer digitaler Kommunismus ist möglich. Hat aber ohne begründet, wie der aussieht. Aber ich habe ja schon gesagt, bestimmte Tendenzen gehen in Richtung, wenn wir bei Marx nachlesen, was er im Kommunismus verstanden hat, dann finden wir Dinge wieder. Ob sie sich so durchsetzen, das wird nicht ein Selbstlauf sein. Aber deswegen bin ich eben so enttäuscht von den Linken, dass man so wenig darüber liest und merkt. Und den haben wir dann gefragt. Den Christian Fuchs, wie er was erhält von Jeremy Rifkin, ich komme gleich nochmal drauf, weil der ein gefälltes Modell entworfen hat, das hat ja das toll, was er gesagt hat, aber der kommt nicht vom Standpunkt des Sozialismus, deswegen haben wir mit dem nichts zu tun haben. Ja, das ist natürlich schon verbrannt. Und er sagt, wenn ich Verbündete habe, die in meine Richtung denken, dann muss ich mit dem reden. So, aber es gibt auch andere Meinungen, also auch ganz neu, neu marxistisch Blätter, das Internet und so weiter. Das Internet wird durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse gehemmt. In einer sozialistischen Gesellschaft wird das Internet Grundlage sein für das und das. Ja, das ist aber sehr bekannt, das könnte auch mal aus der DDR sein. Ja, also, es kann uns nichts nützen, immer wieder zu betonen, das kann der Kapitalismus nicht. Wir hätten nie für möglich gehalten vor 20 Jahren, dass der Kapitalismus heute eingetreten ist, alles kann. Und immer wieder haben wir es reflektiert, dann gesagt, da gibt es die allgemeine Krise, die dritte Etappe, die vierte Etappe und die Widersprüche verschärfen sich. Und dann haben wir gesagt, der Kapitalismus hat das alles gelöst. Das eine, und heute ist eine Dynamik in der Wirtschaft drin, die wir es noch nie hatten. Ja? Wir haben gesagt, der Mittelstand stirbt aus. Was weiß ich eigentlich? Ich komme auch noch drauf. Also ich halte das für völlig falsch, darüber darüber nachdenken, wie die neuen Elemente dazu beitragen können, den gesellschaftlichen Fortschritt zu befördern und daran arbeiten. Ja? Und es kommt das so, wie Jürgen Kuczynski mal 1955 gesagt hat, der Kapitalismus kann die wissenschaftliche Revolution nicht durchführen, auch theoretisch nicht, was auch immer das heißen mag. Also das geht nicht, aber er hat es nun mal gemacht. Ja. Also solche Denkweisen, würde ich sagen, können wir eigentlich nicht akzeptieren. Und ich kann auch, und jetzt komme ich so da auf den Kern, ich kann auch im Programm der Linken keinen produktiven Einsatz erkennen. Also wenn wir mal lesen, die entfesselten kapitalistischen Bedingungen schlagen immer rascher und weitreichender in Destruktivkräfte um. Wenn das so ist, das ist ja auch eine Exponentialkurve. Immer rascher und immer weitreichender. Dann müsste der Kapitalismus schon längst kaputt sein.
Wenn das so ist. Formel auszukommen.
Und dann steht dort, der Kapitalismus unterminiert, die Grundlagen der Ökonomie, sein Ergebnis sind Zerstörung von Produktivität, Innovation und Kreativität. Ist das, was ich jetzt erzählt habe, die Stunde, die Zerstörung von Kreativität und Innovation? Das ist doch nicht. Also wenn wir keinen realistischen Blick haben auf diese Gesellschaft, können wir auch nicht an deren Verbesserung arbeiten. Das ist mein Grundsatz dafür. So, und zitiere ich mal diesen Jeremy Rifkin in der Folge, sein neuestes Buch, die Null-Treff-Grenzkostengesellschaft, sehr umstritten, sehr diskutiert. Aber er begründet es seine These. Und null Grenzkosten heißt ja also die, nicht die Kosten pro Produkt, sondern die sozusagen das zweite Produkt. Ja, also wenn ich jetzt, sagen wir das erste Buch, wenn ich das schreibe und aufbereite, dann habe ich, wenn ich konventionell drucke, habe ich natürlich Papierkosten etc. Und da habe ich also die, für das erste Buch die Kosten des Schreibens, des Verfassens und so weiter und für das zweite dann nur fürs Drucken, also für Papier. Und im digitalen Kapitalismus habe ich die Kosten nicht mehr, weil ich sage, digital habe ich es gespeichert und den zwei- oder dreimal jemanden zu schicken digital kostet eigentlich nichts. Die Lagerung kostet auch nichts. Und das meint er, die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Also in der digitale Güter neigen zu Null-Grenzkosten. Also wenn ich ein Musikstück aufnehme, kostet mich natürlich was, die Aufnahme und alles. Jetzt habe ich es digital gespeichert und jemand will das von mir haben, dann drücke ich auf den Knopf und schicke ihm das. Das kostet, also das ist eine gute Sache. Und die Speicherung kostet mich auch nichts. Ja. Aber die CD-Herstellung hat natürlich gekostet und das deswegen. So, der sagt, die künftige Gesellschaft wird eine extreme Steigerung der Produktivität zu verzeichnen haben. Sie wird dominiert durch dezentral gewonnene erneuerbare Energie. Das, was ich gesagt habe mit den Mikrokraftwerken an jedes Haus. Vom Großunternehmen zu einer Vielfalt kleiner vernetzter Hightech-Firmen. Genossenschaften entwickeln sich zum bestimmten Geschäftsmodell. Also Staat, private Unternehmer, Genossenschaften als drittes und zwar als bestimmt. So, Ablösung der Massenlohnarbeit durch kreativ vernetzte Tätigkeit, vom Recht auf Besitz auf Recht zu Nutzung und Teilhabe. Das ist ein Grundmodell einer Zukunftsgesellschaft. Also ich kann dem mitgehen sozusagen, es kommt ja nicht drauf auf meine Meinung, sondern auf die Begründung also an. Und ich kann noch einen weiteren Autor, das ist jetzt das letzte, Hans Thie hat ja schon mal gesprochen. Er hat dann gesagt, bei seinem Buch das mehr ein Essay, aber er hat immerhin dort Tendenzen gesagt, es gibt Entwicklungstendenzen, weil die Gesellschaft weisen in die richtige Richtung für uns. Aber wir müssen sie natürlich beeinflussen und nutzen. Und das ist eigentlich nichts anderes, als was der Rifkin auch sagt, also steigende, fallende Grenzkosten, Kooperation statt Konkurrenz und so weiter, dezentral statt zentral, integriertes Leben statt Lohnarbeit, innere Motivation, Selbstorganisation und so weiter. Ja? All das kann ich nur unterstreichen und ich denke, dass wir, wenn ich es zusammenfasse, dann würde ich sagen, also wir leben schon in einer sehr spannenden Zeit und ich denke, dass die heutige digitale Revolution, also doch vergleichbar mit der industriellen Revolution, die Dinge umbrechen wird, grundlegend verändern wird, meines Erachtens geht mal alles viel schneller als vor 200 Jahren. Ja? So, und auch bei Hans Thie steht drin, dass die Linke in der Vergangenheit über weite Strecken die Diskussion über den gesellschaftlichen Fortschritt bestimmt hat oder mitbestimmt hat. Und er schreibt dort drin auch, dass diese Funktion heute nicht mehr da ist. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich erwarte auch nicht von einer linken Partei, dass sie weiß, wie die zukünftige Gesellschaft aussieht, aber ich erwarte von ihr und wünsche mir sehr, dass sie bei der Suche danach und bei der Diskussion darüber eine wesentlich aktivere und prägende Rolle spielt. Das ist mein Wunsch an diese Partei. Damit danke ich Ihnen. Danke.